Sommerpause ist im vollen Gange, Transfers werden getätigt, aber der Podcast geht schon in das neue Jahr, in die neue Saison, in die neue Staffel und wir starten, bevor es wieder sportlich in der Bundesliga hochhergeht, mit einer richtig geilen Serie zur 07 Akademie, also dem Nachwuchsleistungszentrum des SC Paderborn und ich begebe mich jetzt in einigen, mindestens 7 Folgen auf die Suche danach, was denn eigentlich so das Geheimnis des STPs ist, warum der Jugendbereich bei uns so erfolgreich ist, warum wir immer wieder neue junge Spieler, neue Talente haben, die ja den Weg in den Profifußball schaffen und ob da wirklich das Geheimnis dahinter liegt, warum der SCP nun jetzt zum dritten Mal schon in der Bundesliga aktiv ist und ja, was sich so über die letzten Jahre auch verändert hat. Wir fangen wirklich bei den Anfängen des Nachwuchsleistungszentrums an und sprechen daher in dieser Serie mit den Architekten des Erfolges. Man merkt schon, ich bin sehr gehypt, will diese Serie unbedingt auch schon seit Januar aufnehmen und jetzt in der Sommerpause haben wir die Gelegenheit dazu gefunden. Unter anderem spreche ich in der ersten Folge jetzt gleich mit Ayhan Toumani, dem Leiter Sport der 07 Akademie. Wir werden noch viele weitere Folgen führen, unter anderem auch mit Dr. Anne Thyssen, die die Leiterin für Pädagogik und Innovation ist. Wir haben Tommy Bertels mit dabei, also wirklich eine pickepackevolle Serie, die jetzt startet. 7 Folgen, immer montags bei euch im RSS-Feed oder eben auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und Co. Die erste Folge war super, super spannend mit Ayhan, die habe ich aufgezeichnet, die hört ihr jetzt gleich. Klassischerweise, ihr kennt es ja, es gibt keine 10 Jahre Paracast oder 11 Jahre Paracast mittlerweile fast und über 400 Folgen ohne technische Probleme, wenn man irgendwas Neues macht. Deswegen habe ich natürlich bei meiner neuen Kamera aus Versehen das falsche Mikrofon ausgewählt und deswegen ist mein Ton in dieser ersten Folge hier mit Ayhan leider schlecht. Das Gute ist, das, was ich zu erzählen habe, ist ja gar nicht so interessant, sondern das Interessante hat Ayhan zu sagen und deswegen, ja, hört ihr gleich seinen Ton in echt guter Qualität, dafür, dass er jetzt kein Podcast-Mikrofon hat und meinen Ton leider relativ schlecht. Das wird sich aber spätestens ab der zweiten Folge verbessern und es wäre ja auch untypisch, wenn beim Podcast technisch alles sofort einwandfrei laufen würde. Dafür ist das Ganze hier ein Herzensprojekt von Fans, für euch. Deswegen teilt die Folgen gerne und ja, erzählt allen davon und ich freue mich, dass wir jetzt nicht nur das Thema, ja, wir sind zurück in der Bundesliga und alles ist ganz toll und wir spielen gegen Bayern hochhalten, sondern auf das wichtige und spannende Thema gucken, was ja im Endeffekt durch den ersten Bundesliga-Aufstieg auch mit ermöglicht wurde, dass wir so großartige Trainings- und Förderungsbedingungen in Paderborn haben. Und ja, deswegen, ja, lasst die Show beginnen. Hier geht es zur ersten Folge, Folge 435 mit Ayhan Toumani. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast rund um den SC Paderborn 07. Das ist Folge 435. Mein Name ist Sebastian und heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei. Ich würde mal sagen, eine der sportlichen Figuren, die so seit der Zeit um Markus Krösche mit dabei sind, aber vielleicht gar nicht so jedem bekannt ist und vor allem für die 07 Akademie von, ich sage es jetzt einfach mal, ohne das Gespräch vorwegzunehmen, von einer herausragenden Persönlichkeit da sind. Wir werden auf seinen Lebensweg gucken und auf seine Zeit beim SC Paderborn. Ja, herzlich willkommen, Ayhan Toumani.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, heute euer Gast zu sein.
Sehr, sehr cool. Ja, ich habe mich wirklich sehr auf diese, oder ich freue mich wirklich sehr auf dieses Gespräch und diese Sendung, denn wenn man sich deinen Lebenslauf anguckt, dann stellen sich viele Fragen. Ich hoffe, wir werden einige beantworten können und dann aber natürlich auch auf die aktuellen Entwicklungen oder die aktuellen Entwicklungen in der 07 Akademie zu sprechen zu kommen. Ja, lass uns mal direkt einsteigen. Du hast in der Jugend beim FC Augustdorf, Stukenbrock, ganz in der Nähe hier angefangen, Fußball zu spielen. Beschreib mal, wenn du so möchtest, so ein bisschen, was für eine Familie bist du groß geworden? Wann war das, zu welcher Zeit? Wie bist du zum Fußball gekommen? Was war da so prägend für dich? Was waren die ersten Fußballerinnerungen, die du hast?
Ja, ich bin im Lippischen, genau genommen in Pebitzheide, Augustdorf, rund um Detmold, sagen wir mal, groß geworden. Seit meinem ersten Lebensjahr leben wir dort, seit 1972 sozusagen. Und mein erster Verein tatsächlich war damals der FCE Augustdorf, heute heißt er nur noch FC Augustdorf. Aber das war mein erster Verein, wo ich die ersten Jahre in meiner Kindheit und Jugend dann gespielt habe. Ein toller Verein mit überragenden Trainern, die uns sehr viel Fußball haben spielen lassen, sehr viel Freiheiten gegeben haben, wo man noch sehr, sehr viel dribbeln und mutige Dinge machen konnte. Da denke ich gerne dran zurück, wie es dann so ist. ist dann der nächstgrößere Verein aufmerksam geworden. Das war damals der FC Stukenbrock. Da war ich in der B-Jugend im ersten Jahr und in das zweite B-Jugendjahr bin ich dann zum FC Stukenbrock gewechselt, die damals, das waren so die 80er Jahre, Mitte 80er Jahre, auch eine sehr gute Jugendarbeit hatten, auch auf Augenhöhe damals mit Paderborn und mit Arminia waren. Und da
Ach,
kann ich mich
krass.
an sehr starke Duelle erinnern. Wir hatten eine sehr starke, tatsächlich eine sehr starke Jugendarbeit in Stukenbrock. Aus der Jugendabteilung des FC Stukenbrock sind auch dann später ja, Jungs herausgekommen, die es in den höheren Ligen auch geschafft haben, auch Profifußball gespielt haben. Also das war sehr spannend damals, kann man sich heute wahrscheinlich gar nicht mehr so vorstellen. Wahrscheinlich ähnlich wie Verl jetzt, ne? War Stukenbrock damals so in der Jugend sehr stark besetzt mit guten, sehr guten Trainern auch und einer guten Vereinsführung.
Was hast du für so eine Position damals gespielt? Ich habe gelesen, Mittelstürmer, stimmt das? Weil manchmal stimmen die Infos, die man so findet, nicht ganz.
Ja, es war tatsächlich so, dass ich viel Stürmer gespielt habe, aber grundsätzlich war ich ein Offensivspieler. Ich war mal ein Zehner, ein Mittelfeldspieler, Linksaußen, Mittelstürmer. Also das war sehr unterschiedlich, je nachdem, wie die Mannschaft wahrscheinlich oder der Trainer es irgendwie brauchte, war ich da sehr flexibel. Aber grundsätzlich habe ich mich so im vorderen Bereich am wohlsten gefühlt und dann wurde ich auch dementsprechend dort meistens eingesetzt.
Du hast eben schon Verl und Bielefeld angesprochen. Ja, genau, da ging es dann auch hin. Irgendwann nicht. 92 bis 94 bist du, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, in Verl unterwegs gewesen. Wie ist dann, also ist das so der logische nächste Schritt gewesen, wenn du sagst, die waren ungefähr auf einem Level damals?
Genau, es war so, dass ich bis zum Abitur in Stukenbrock gespielt habe. Das war damals sehr nah an meinem Wohnort Augsdorf, war sehr praktisch. Ich konnte mein Abitur in Detmold durchziehen und auch unter einem sehr guten Trainer, dem Olli Roggensack, mich ja, in diesen Jahren in Stukenbrock sehr gut weiterentwickeln. Tatsächlich war es so, dass ich als Bezirksligaspieler in Stukenbrock, als junger Bezirksligaspieler in Stukenbrock, ein Probetraining habe machen dürfen beim großen FC Schalke 04 in der Bundesliga damals unter Alexander Ristitsch. Es ist heute kaum denkbar, dass ein Bezirksligaspieler beim Erstligisten ein Probetraining über eine ganze Woche bekommt.
Ach
Das
krass.
war damals so, das war möglich. Das war das Jahr 1992, mein Abi-Jahr. Und
Das heißt,
da
neben
war
dem
ich.
Abitur bist du quasi so neben den Abi-Prüfungen oder Vorbereitungen bist du quasi eine Woche weg gewesen. So, ich bin jetzt mal in Gelsenkirchen, oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, ich war tatsächlich 5 Tage lang in Gelsenkirchen, also weg von der Schule. Das musste auch geheim bleiben. Ich hatte das Glück, dass unser Jahrgangsstufenleiter, Herr Zenz, wenn er das irgendwann mal hören sollte, will ich ihm auch ganz liebe Grüße bestellen von hier. Herr Zenz hat mitgespielt, er war fußballbegeistert. Ihm habe ich das anvertraut und ihn dann auch um Rat gebeten. Er hat dann gesagt, du, das halten wir ganz flach. Du bist dann eben nicht da und bist entschuldigt. Aber erzähl jetzt niemandem, dass du wegen Fußball jetzt irgendwie weg bist. Er hat sich sehr gefreut, hat das auch verfolgt. Ich durfte dann, wie gesagt, eine Woche lang bei Schalke 04 mittrainieren in der Bundesligamannschaft, von Montag bis Freitag. Am Samstag darauf hatten sie dann das Bundesligaspiel zu Hause gegen Leverkusen, was ich mir dann auch noch angeschaut habe. Und am Ende des Probetrainings, also wurde mir dann mitgeteilt, dass der Sprung aktuell viel zu groß sei und ich am besten in die dritte Liga wechseln sollte. Und so kam es dann auch. Bernhard Dietz, Europameister 1980 mit Deutschland, Kapitän der Nationalmannschaft 1980, Europameister, wie gesagt, wurde dann Trainer in Fern in diesem Jahr und hat mich dann auch unmittelbar nach dem, anscheinend gab es da Kontakte, unmittelbar nach dem Probetraining in Schalke, hat mich Bernhard Dietz angesprochen und mich gefragt, beziehungsweise hat er mich überzeugt, mich für den SC Verl zu entscheiden. Und das war für mich natürlich auch eine ganz besondere Sache, denn ich kannte Bernhard Dietz aus dem Fernsehen und für mich natürlich eine große Persönlichkeit, wenn Nationalspieler, auch MSV Duisburg, Schalke 04. Und das war für mich dann klar, dass ich mich für den SCFL dann sehr gerne entschieden habe. Und so fing es dann an. Und so habe ich dann von 92 bis 94 beim Sportclub Fair gespielt.
Ich habe da an der Stelle gleich schon mal, also vielleicht spontan, wenn wir mal drauf schauen, ich hätte jetzt ein paar Fragen, die sich daraus ergeben, auf die heutige Zeit bezogen, auf deine Rolle beim Leitersport in der 07 Akademie. Und zwar, also drei Sachen steckten da jetzt in der Story, die ich vorher nicht kannte, schon drin. Und zwar, du hast ja dann die Botschaft erhalten, dass es für die Bundesliga nicht reicht. Wie wichtig ist es oder konntest du da, weil damals warst du ja quasi auf der anderen Seite, konntet ihr daraus oder hast du das noch in Erinnerung? Es gibt ja sicherlich heute auch Momente, wo ihr in der 07-Akademie mal dem einen oder anderen Spieler Botschaften übermitteln müsst, dass es nicht reicht oder dass man eine Alternative vorschlägt. Also, ja, war das prägend oder andersrum gesagt, wenn du sagst, nee, war nicht prägend, wie geht man heutzutage damit um?
Ja, es ist eine sehr gute Frage, weil ich habe damals, für mich war das überhaupt nicht enttäuschend. Ich habe das sehr gut verstanden, alles, was mir da von Alexander Ristitsch, von dem Trainer und von dem damaligen Manager des FC Schalke 04, Herbert Bruchhagen, mitgeteilt wurde, habe ich sehr gut verstanden. Warum? Weil es mir in einer sehr empathischen Art und Weise erklärt wurde. Es war null Enttäuschung dabei, weil erstmal war ich froh, dass ich überhaupt bei so einem Bundesligisten ein Training absolvieren konnte. Wer hat das Glück schon gehabt? Und da war erstmal viel Dankbarkeit und ich habe mein Bestes gegeben, das wurde mir auch mitgeteilt. Und dann aber auch das ehrliche Feedback in einer empathischen Art und Weise und dann auch mit der klaren Empfehlung, geh zu einem Drittligisten und entwickel dich da weiter mit möglichst viel Spielpraxis. Das ist ja genau das, was wir heute auch versuchen, den jungen Spielern, wenn es ein Absagegespräch oder ein Nichtübernahmegespräch ist, dass wir ihnen versuchen klarzumachen, dass es um ihre individuelle Entwicklung geht. Und das hat halt unbedingt auch mit möglichst viel Spielzeit zu tun und um einen gesunden nächsten Schritt zu machen. Und das habe ich damals erfahren dürfen. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Danke für die Frage nochmal, weil spannend eigentlich. Eigentlich machen wir nichts anderes hier heute und erklären unseren Spielern dann auch immer, was vielleicht der gesunde nächste Schritt ist.
Wenn ich jetzt, gut, der zweite Punkt, der mir gleich ins Gedächtnis kam, ich bin selbst vor, das ist jetzt schon 12, 13 Jahre her, so mal rechnen, dann noch weiter her. Egal, so um die 2010 rum bin ich auf die Elise-Meitner-Realschule noch gegangen und bin dann aufs Gördeler quasi gegangen in Paderborn. Und weil du das eben angesprochen hast, dann gab es bei dir jetzt einen Jahrgangsstufenleiter oder Schulleiter, der gesagt hat, hey, das kriegen wir mal gemanagt. Wie wichtig, und ich habe auch ein, zwei Namen im Kopf aus meiner Zeit damals noch, aber wie wichtig war über die letzten Jahre bis zur Professionalisierung, also bis zum jetzigen Stand der 07-Akademie, die Zusammenarbeit mit den Schulen, beziehungsweise gab es da vielleicht Personen, vielleicht auch vor deiner Zeit, die das geprägt haben und dann nochmal so einen Schub extra gegeben haben? Oder zumindest, wie nimmst du die Zusammenarbeit mit den Schulen wahr, wenn man es einfacher formuliert?
Ja, grundsätzlich geht es erstmal um die Haltung, die ein Club und auch die Mitarbeiter vor allen Dingen, das sind wir hier, zu der Idee von Ausbildung haben. Die Haltung ist da sehr wichtig. Wir versuchen hier eine ganzheitliche Ausbildungsidee zu leben. Es geht hier natürlich auf dem Platz hier um fußballerische Inhalte, um eine Ausbildung im sportlichen Bereich. Das ist eine Säule. Die anderen zwei Säulen sind die schulische und berufliche Ausbildung, die wir als sehr wichtig erhalten und das auch bei jeder möglichen Gelegenheit auch deutlich machen, den Spielern, den Eltern, den Beratern. Und dann geht es natürlich auch in der dritten Säule um die Persönlichkeitsentwicklung. Wir wollen hier auch Werte vermitteln. Wir wollen, dass vor allen Dingen hier gute Typen hier aus der Akademie kommen. Und wenn man das hier auch klar äußert, wenn man das vor allen Dingen auch vorlebt, dann merkt auch jeder, dass uns das wirklich wichtig ist und dementsprechend muss diese grundsätzliche Haltung erstmal vorhanden sein, von innen heraus. Des Weiteren gilt es dann auch in der Zusammenarbeit mit den Schulen, das auch immer wieder so hinzustellen, dass es dann nicht nur gesagte Worte sind, sondern auch Taten dementsprechend auch folgen. Wir haben hier klare Regelungen, klare Prinzipien, die wir auch mit den Schulen gemeinsam vorleben. Eins ist zum Beispiel, wenn jemand nicht in der Schule war, dann gibt es auch kein Training. Das ist so, keine
Ah ja.
Schule, kein Schulbesuch, kein Training, nicht? Das ist so
Ja.
ein einfaches Beispiel, aber damit kann jeder umgehen. Es kann jetzt nicht sein, dass einer, weil er hustet, eben nicht zur Schule geht, aber abends hier beim Training auftaucht. Das wollen wir nicht. Das kriegen die Spieler auch klar vermittelt und darüber hinaus gibt es natürlich etliche Regelungen, Prinzipien, die auch gelebt werden müssen. Dementsprechend sind die Zusammenarbeit oder ist die Zusammenarbeit mit etlichen Schulen, nicht nur mit der Lise-Meitner Realschule oder mit dem Reißmann-Gymnasium. Wir haben ja Spieler auf verschiedensten Schulen hier in Paderborn und um Paderborn herum. Und wir haben eine Person dafür, das ist die Frau Dr. Anne Thyssen, unsere Leiterin Pädagogik, die dann in ganz engem Kontakt mit vielen Schulen ist. Und das ist sehr, sehr viel Arbeit. Das haben wir uns und vor allem da unter der Federführung von Anne hart erarbeitet. Mittlerweile können wir behaupten, dass wir da gut aufgestellt sind, was die Zusammenarbeit und die Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit mit den Schulen ist, sodass am Ende des Tages die Spieler, unsere Spieler davon am meisten profitieren.
Das ist ein gutes Stichwort, denn das Interview mit dir ist quasi der Auftakt zu einer ganzen Serie zur 07 Akademie, wo wir so ein bisschen hinter die Kulissen blicken wollen. Und die Frau Dr. Anne Thyssen steht auch, sage ich mal, auf unserer Gästeliste. Insofern können wir da das Thema Schule nochmal vertiefen. Wenn ich mich daran erinnere, damals 2010, da war das so, wenn die Zusammenarbeit mit dem SCP, da gab es dann immer ein, zwei Leute, die waren in der Klasse irgendwie da gab es ja die Akademie noch nicht so, die haben da in der Jugend gespielt, die kamen auch manchmal von woanders her. Und da war dann so ein bisschen so dieses, ne, Mensch, wie kommt der jetzt hier rein und was ist das für einer? Und dann hattest du immer noch ein paar Basketballer dabei und so, das ist ja auch, also da werden wir dann noch mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Machen wir mal bei deinem persönlichen Werdegang weiter. Du bist dann von Verl, da müsstest du ja so Anfang 20 gewesen sein, nach Bielefeld weitergegangen und da auch relativ erfolgreich gewesen, wenn ich das hier richtig deute. Also zumindest 33 Spiele, 5 Tore steht hier. Ich weiß nicht, ob das so hinkommt, aber ist ja schon nicht schlecht. Ich weiß nicht, Bielefeld hat damals in welcher Liga gespielt?
Also in Fern habe ich dann in der gleichen Liga wie Arminia Bielefeld und TuS Paderborn Schloss Neuhaus damals, nämlich in der dritten Liga. Das war dann zuerst die Oberliga Westfalen, dann die Regionalliga West-Südwest. Es war immer die dritte Liga. Da haben wir mit Fern quasi hier zusammen mit Arminia und mit Paderborn in der gleichen Liga gespielt und so kannte man sich. Und als ich dann 94 zu Arminia kam, war Arminia auch Drittligist nach wie vor und hatte das größte Ziel, aufzusteigen. Viele Profis aus der Bundesliga wurden verpflichtet, unter anderem Thomas von Heesen, Fritz Walter, Armin Eck. Darüber hinaus war ich einer der jungen Spieler, die dann auch verpflichtet wurden. Ich lebte damals in Bielefeld schon, weil ich da an der Uni studierte. Und ich war halt, wie gesagt, einer der jungen Spieler hier aus der Region, die dann auch Teil des Kaders sein durften. Und wir waren dann in den kommenden oder in den 2 Jahren, die ich da gespielt habe, tatsächlich so erfolgreich, dass wir es bis in die Bundesliga geschafft haben. Also es war dieser legendäre Doppelaufstieg mit Arminia, 95 in die zweite Liga und 96 dann direkt in die Bundesliga. Und diese Zeit ist natürlich besonders dann gewesen und bis heute hin auch natürlich unvergessen, nicht nur für mich, sondern auch für viele Arminen, aber auch für viele Menschen hier in der Region.
Erinnert so ein bisschen an ja, ich sag mal, die Fahrt nach oben unter Steffen Baumgart hier beim SCP. Also das ist ein Spiegelbild nur ein paar Jahre vorher. Genau, das hast du gerade schon erwähnt. Du hast studiert Mathe und Sport, glaube ich, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Genau, ich habe Lehramt, Mathe und Sport studiert. Die ersten 4 Semester, die Zeit also in Verl, war auch recht gut. Also ich war auch regelmäßig in der Uni. Mit dem Übergang dann zu Arminia wurde die Zeit für Besuche in den Vorlesungen immer weniger, weil dann schon bei Arminia die Intensität und die Trainingsvolumen Häufigkeit dann deutlich anders war, sodass dann ja, die Uni dann, ich war dann zwar noch eingeschrieben, aber es waren kaum noch Besuche dann an der Uni möglich und sodass dann das Studium dann auch abgebrochen wurde.
Gut, aber pädagogische Impulse hast du ja sicherlich auch in die Tätigkeit bis heute noch überführen können. Also man studiert ja nicht nur für den Abschluss, sondern auch ein bisschen fürs eigene Wissen, oder?
Ich hoffe, dass ich ein bisschen habe mitnehmen können, ja.
Sehr gut. Dann ein ganz interessanter Schritt. Dann ging es in die Niederlande nach, ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, nach Volendam oder eben nach Nijmegen. Sag du mir gerne, wie man das richtig ausspricht, weil ich das.
Genau, also also mit dem Bundesliga-Aufstieg waren dann nochmal die Möglichkeiten für Arminia etwas größer, da auch namhafte Spieler zu verpflichten, sodass ich dann in der Bundesliga für mich nicht mehr so viele Chancen auf Einsätze, die ich haben wollte, gesehen habe. Und dann kam auf eigenen Wunsch ein Wechsel in die niederländische Ehrendivision. Zuerst zum FC Volendam. Das ist ein schöner Ort am Eiselmeer, eine Viertelstunde von Amsterdam entfernt. Das ist ein kleiner Verein, der sehr gute Arbeit im Nachwuchsbereich macht, nach wie vor und immer so zwischen Ehrendivision und erster Division in Holland pendelt. Ist eine sehr bekannte Ortschaft in den Niederlanden und ein toller Verein, wo ich sehr gerne 1,5 Jahre gespielt habe. Das war so meine erste Zeit dann in den Niederlanden in der Ehrendivision. Und dann kam es in der Winterpause 97, 98 zum Wechsel zum NEC Nijmegen. Und das ist ein etwas größerer Verein in den Niederlanden, also etwas größer als Volendam. Da habe ich eine wunderschöne Zeit gehabt, ähnlich wie in Volendam, weitere 1,5 Jahre in der Ehrendivision und habe dann ja, mit fantastischen Mitspielern gespielt, unter tollen Trainern in einer für mich sehr interessanten Liga, ja, gegen namhafte Mannschaften und die ich sonst nur aus dem Fernsehen kannte. Und das war spannend dann. Mein erstes Spiel direkt Ajax auswärts war natürlich besonders und genau, das war also für mich eine wunderschöne Zeit, wo ich dann auch für meine spätere Zeit dann als Trainer oder sportlicher Leiter habe viel mitnehmen können.
Ja, das ist ja das Interessante. Ne? Wir haben ja eben schon über Stukenbrock, Augustdorf und Co. gesprochen, wo du gesagt hast, da gab es ganz tolle Jugendarbeit. Jetzt, man möchte ja meinen, das zieht sich irgendwie bis heute durch. Oder war so ein bisschen prophetisch, dass du später mal selber in einem Verein arbeitest, der dann für gute Jugendarbeit steht. Aber was zeichnet denn so diese niederländische Ausbildung vielleicht auch damals im Unterschied zu Deutschland aus? Da, also was, ich weiß ja nicht, wie ihr das heute noch beobachtet, sicherlich. Gibt es denn irgendwelche Sachen, wo du sagst, das konnte ich von damals noch mitnehmen oder das wenden wir heute noch an?
Also in den 90er Jahren, bevor es die NLZs auch gab und bei uns hier in Deutschland, hatte der niederländische Fußball einen sehr guten Ruf. Es ging viel um Fußballspielen tatsächlich. Es ging viel um im Training, auch um technische Übungen, um Spielformen, sehr viele Ballzeiten im Training. Das hat so damals den Unterschied zu uns in Deutschland gemacht. Also bei uns war der Fußball sehr physisch geprägt, kampfbetont. Trotzdem haben wir natürlich auch hier fantastische Fußballer damals schon entwickeln können. Allerdings haben wir auch immer auch eine viel größere Bevölkerungszahl gehabt als die Holländer. Also 80 Millionen zu oder 85 Millionen zu 15 Millionen. Es war natürlich schon interessant zu sehen, wie kann so ein relativ kleines Land Jahr für Jahr dann ja, Weltklasse-Fußballer hervorbringen. Und wenn man da genau hingeschaut hat, dann war es tatsächlich, ja, lag die Antwort dann in der Ausbildung vor allen Dingen und auch in dem Mut, auch junge Spieler reinzuwerfen in die Profimannschaften. Und da haben wir mächtig aufgeholt dann, weil wir auch uns sehr viele Gedanken hier gemacht haben in den 2000er Jahren vor allen Dingen, wo dann mehr und mehr NLZs dann entstanden sind. Aber wie gesagt, zu der Zeit war dann das Besondere in den Niederlanden diese mutige Art und Weise, Fußball spielen zu lassen, sehr viel Wert auf die Basics im Training zu legen, also Techniktraining. Ja, das hat, glaube ich, dazu geführt, dass die Holländer da dann in der Zeit sehr auch weltweit sehr führend waren.
Ja, jetzt hast du mir ja quasi das Stichwort gegeben, Mut, also die jungen Nachwuchsspieler auch mal in eine Profimannschaft reinzuwerfen. Da musste ich jetzt sofort an den Moment denken, das müsste die Winterpause unter Lukas Kwasniok gewesen sein, also Ende 24. Ich kriege die Jahre schon gar nicht mehr alle zusammen, das wissen die geneigten Podcast-Hörer. Doch klar, letztes Jahr war ja 25, dann muss es Ende 24, Anfang 25 gewesen sein, als ziemlich viele Mannschaften aus der Spieler aus der U21 eine Chance bekommen haben, als es, naja, nicht so lief, ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt. Also ich würde mal sagen, es lief in Summe positionstechnisch noch ganz gut, aber die letzten Ergebnisse waren nicht mehr ganz so gut. Ist das so, also ist das tatsächlich damals so ein Gedanke gewesen, zu sagen, hey, jetzt ist Zeit für so einen Wechsel? Ich weiß nicht, ob du, oder für den einen oder anderen Spieler, ich weiß, dass ich kriege jetzt nicht mehr die Namen zusammen, wer alles damals reingeworfen wurde. Aber ich erinnere mich noch daran, dass wir gesagt haben, da standen auf einmal drei, vier Spieler im Kader, die sonst absolut keine Stammkräfte waren vorher.
Ja, es ist ja so ein Prozess, ne, der sich dann über Jahre so ja, dahin entwickelt hat oder zu dem Entwickler, wo wir jetzt auch sind und wovon wir alle jetzt und auch in Zukunft profitieren werden. Es hat sich dazu entwickelt, dass wir gesagt haben, wie können wir Spieler so unterstützen, so entwickeln, dass sie, wenn sie ins Profitraining kommen, dann auch im Profitraining, was die Intensitäten angeht, auch mithalten können. Wir hatten eine Zeit vor 9 Jahren, als ich hier anfing, wo es unheimlich schwierig war für einen U19-Spieler oder einen U21-Spieler, damals noch unter Mitch, da am Profitraining teilzunehmen, ohne dass man sich oder da, ohne dass man Angst haben musste, dass er sich verletzt hat. Tatsächlich war es am Anfang so, dass wir überlegt haben, was muss sich ändern? Wir haben gesagt, wir müssen gerade im Übergangsbereich U19, U21, aber auch schon vielleicht in der U17 beginnend, viel mehr intensiveres Training, sowohl auf dem Platz als auch im Drumherum, im Athletikraum, anbieten, damit die Jungs dem Ganzen auch näher kommen. Und dann, ja, so ähnlich wie du es jetzt beschrieben hast, vor 3 Jahren, vor 4 Jahren, wo die Jungs dann vermehrt, ob es dann Ilias Ansah, Martin Enns, Luis Engels dann, die dann vermehrt dann bei der Profimannschaft trainieren durften, ohne weiteres da mithalten konnten. Das haben wir hingekriegt und so ist der Übergang dann auch viel erfolgsversprechender für die Jungs gewesen und für den gesamten Verein.
Ja, da gehört ja einiges an Mut zu. Also ich habe gerade tatsächlich nur mal versucht, das Spiel zu finden, aber wenn ich in die Aufstellung geguckt habe, waren genau die Namen, die du genannt hast, also Enns, Ansah und Luis Engels, wo man sagt, also retrospektiv sagt man, ja, ist ja völlig normal. Also ich meine, Ansah spielt Bundesliga und ja, Luis Engels wird ja auch seinen Weg sicherlich gehen. Also heute würde man sagen, ja, gar kein Thema, aber damals war das natürlich für viele Fans so, okay, wer kommt denn jetzt da und was ist denn die Idee? Und dieses Vertrauen, was, glaube ich, so über die letzten Jahre gewachsen ist, ja, das musste man sich, glaube ich, auch erstmal erarbeiten. Und wie du sagst, das hätte ja auch schief gehen, also nein, es hätte nicht, da gehört viel mehr dazu, wie du sagst, diese Vorbereitung, als nur zu sehen, ach, da taucht jetzt plötzlich jemand auf, sondern man kann das Vertrauen haben. Da gehört, also der ist jetzt nicht einfach so da, sondern der wurde herangeführt sozusagen, oder?
Ja, du hast ja gerade von Mut gesprochen. Genau, da gehört auch Mut von vielen Personen dazu. In erster Linie natürlich dann auch vom Cheftrainer. Aber der Cheftrainer braucht dann auch die Rückendeckung des gesamten Vereins, weil wenn du junge Spieler einsetzt, dann musst du auch dir im Klaren sein, dass sie auch dort ihre Erfahrungen machen. Ja, werden oder machen sollen. Und das hat dann auch mit einer gewissen Fehlerkultur und einer Einstellung zu Fehlern zu tun. Und ich habe ja gerade von den Niederlanden gesprochen. In den Niederlanden ist dann vielleicht der Druck auf den Cheftrainer nicht so groß wie hier in der Bundesliga. Da muss dann quasi der Verein auch dem Trainer oder den Trainern den Rücken stärken und auch sie, das heißt, die Trainer müssen ermutigt werden, auch diese Schritte mitzugehen und diesen Weg mitzugehen. Und das ist, glaube ich, hier peu à peu passiert und das führt dann dazu. Wir hatten ja auch vorher, den hatte ich vergessen, Sofyan El-Faouzi, der auch im Profitraining war, es aber leider dann hier nicht geschafft hat, direkt reinzukommen. Der ist dann über Umwege, jetzt über Düsseldorf, Aachen, dann jetzt bei Schalke gelandet. Und wie man da jetzt sieht, hat er ja eine hervorragende Entwicklung hingelegt. Aber nochmal zurück, also Mut dann nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei allen Mitarbeitern, Trainern und im gesamten Verein letzten Endes, um auch auf die eigenen Jungs zu setzen.
Ja, um da einmal wieder so ein bisschen, damit wir auch mal in die heutige Zeit kommen, deine sportliche Reise so ein bisschen in das Trainerdasein zu überführen. Du bist dann aus den Niederlanden zurück nach Deutschland gekommen, dann nach Hannover, dann bist du gleich wieder sozusagen in die Türkei zurück, nicht zurück, nicht, aber gewechselt. Wenn ich das richtig recherchiert habe, müsste das auch ein Ort sein, wo die Familie herkam. Deswegen meinte ich mit zurück, Hatayspor war der Verein, wenn ich das richtig gesehen habe, ja.
Genau.
Wie kann man sich das denn vorstellen? Wenn du sagst, bist mit eins, seid ihr nach Deutschland gekommen, also wie kam das, was waren die Hintergründe?
Ja, das waren so, also erstmal zu Hannover. Es ging zurück zu Hannover, ein wunderbarer Verein, Hannover 96. Leider hatte ich sehr viel Verletzungspech in dem Jahr bei Hannover und so dass dann ein zweites Jahr keinen Sinn mehr gemacht hätte. Ich musste erstmal gewisse Verletzungen auskurieren. Es kam, glaube ich, nur zu 12 oder 13 Einsätzen in der zweiten Liga
Zehn
damals.
Stück sagt Wikipedia, aber du wirst es besser
Naja,
wissen.
okay. Ja, wenn man Pokal dazu rechnet, waren es, glaube ich, 12, aber ist egal. Das zweite Jahr sollte dann nicht mehr in Hannover weiter sein. Und dann war ich eine kurze Zeit auch vereinslos, bis dann der Anruf aus der Türkei kam von Hatayspor, die dann die Playoffs erreicht hatten, die Aufstiegsrunde sozusagen zur Super League. Und in Hatay, ich bin geboren in Hatay, in Antakya, dem historischen Antiochia. Da die Verantwortlichen dort wussten natürlich dann, dass welcher Spieler, der aus Hatay kommt, dann in Europa unterwegs ist. Ich war also nicht unbekannt für die und die wussten auch, dass ich dann quasi zu der Zeit ohne Verein war. Und so kam dann der Anruf zustande und das
Das ist aber
Angebot
schon
dann
gutes
doch.
Scouting, oder? Also ich meine, das wäre ja so, wie wenn jetzt Paderborn wüsste, welcher hier geborene Paderborner irgendwo in den USA gerade. Also gut, ich meine, Scouting, aber da, also, oder? Also, das ist ja
Auch
schon.
damals gab es schon Medien und
Na
ist ja
gut.
nicht so lange her.
Ja gut, du hast ja
Also ich
natürlich
glaube,
relativ
dass
hoch gespielt, deswegen hat man einen Bekanntheitsgrad gehabt wahrscheinlich, ne?
ja, also auf jeden Fall kam der Anruf und das Angebot auch, dann diese Aufstiegsrunde da für Hatayspor zu spielen, womit ich erstmal gar nicht gerechnet habe, weil ich sah meinen Weg erstmal hier. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr wuchs auch in mir der Gedanke und dieser Wunsch, auch mal die Stadt, wo man geboren wurde und welche man dann mit einem Jahr verlassen hat und welche man nur aus den Ferien, aus den Urlaubszeiten so quasi kannte, auch mal ja, näher kennenzulernen. Und das war eigentlich so eine gute Kombination aus dem nächsten sportlichen Schritt. Aufstiegsrunde in die Super League war auch attraktiv für mich. Ein neues Fußballland kennenzulernen war sehr spannend und damit verbunden auch so, ja, für mein Privatleben auch mal die Geburtsstadt kennenzulernen. Und da habe ich mich dann darauf eingelassen mit Ende 20,
Besten
Anfang 30.
Fußballeralter, so wie man so schön sagt, ne? Ja.
Eigentlich schon, aber ich hatte halt auch diese Verletzungen in Hannover. Das passte irgendwie alles. Ich wollte wieder ja, vorankommen, ich wollte wieder spielen. Das wurde mir dann in den anderthalb Jahren bei Hatayspor ermöglicht. Und ich habe natürlich auch wiederum sehr ja, spannende, interessante Menschen kennengelernt. Ich habe ein neues Fußballland für mich auch kennengelernt, was ich ja nur aus der Ferne so kannte, mit den ganzen Emotionen, mit den Trainingsgeländen. Und auch da habe ich sehr viel mitnehmen können, auch sehr viele tolle Erfahrungen gemacht, in schönen Stadien gespielt, mit sehr emotionalen Fans. Also das möchte ich
Also
auch
ihr
nicht
seid dann
missen. Das
erfolgreich
war.
aufgestiegen? Hat
Wir
das
haben
geklappt?
den Aufstieg in die Super League nicht
Ah,
geschafft.
okay.
haben dann aber, ich habe dann trotzdem dann um ein Jahr verlängert und habe dann eine ganze Saison in der zweiten Liga bei Hertha SV gespielt. Das war auch sehr spannend.
10 Toren mindestens mal, wenn wir Wikipedia Glauben schenken mögen. War das nicht schlecht. Genau, wir kommen ja später, wenn wir es zeitlich schaffen, nochmal auf die Türkei zu sprechen, in einer Trainerrolle oder in, ja, genau, Staffrolle. Danach ging es dann wieder 2002, 2003 zurück nach Deutschland, nach Velbert, danach nach Bonn, also tatsächlich so ein bisschen ans andere Ende von NRW, Düren, Wuppertal, also hast so ein bisschen Rheinland, Ruhrgebiet, ja, eher Rheinland, die Ecke durchgemacht. Was waren da so die Hintergedanken oder die Entwicklungsstufen?
Genau, das war eigentlich ein klarer Plan von mir. Ich bin dann aus der Türkei kommend nach Köln gezogen. Vor allen Dingen auch deswegen, weil ich meine Trainerlaufbahn starten wollte. Ich wollte mit den Trainerscheinen beginnen, was mir dann auch gelungen ist. Ich habe dann die C-, B- und A-Lizenz allesamt in Hennef, damals bei
Ah
Köln, gemacht.
ja.
Und ich wusste, dass wenn ich irgendwann den Fußballlehrer machen möchte, dass ich dann auch, der war damals halt in Köln beheimatet, der Lehrgang an der Sporthochschule. Und parallel habe ich noch dann quasi in der vierten Liga in der Nähe von Köln nach Vereinen gesucht, wo ich halt spielen konnte und parallel schon meine Trainerscheine machen konnte. Genau der Plan ist aufgegangen. Ich habe dann, du hast die Vereine aufgezählt, in der Reihe so in Velbert, in Bonn und in Düren gespielt, diese 3 Jahre. Konnte dann peu à peu meine Lizenzen erwerben und habe dann quasi mit dem Erwerb der A-Lizenz den Weg dann nach Wuppertal gewählt und dort meine erste Trainerstation gehabt und habe dann auch beim Wuppertaler SV parallel sehr viel Vereinsarbeit mitmachen dürfen, habe in verschiedenen Funktionen da gearbeitet und am Ende der 3 Jahre in Wuppertal ist es mir gelungen, dann in den Fußballlehrerlehrgang zu kommen, wie gesagt, an der Sporthochschule in Köln damals. Und dementsprechend war dieser Plan, dann quasi nach Köln zu ziehen, um dann voll auf die Karte so Trainerlaufbahn zu setzen, dann auch für mich ja aufgegangen.
Ja, klingt absolut beeindruckend. Du hast dann genau 2008, 2009 sozusagen mit der UEFA Pro-Lizenz die höchste Trainerlizenz erhalten, die man so erwerben kann. Du schilderst das jetzt so unglaublich, sag ich mal, wie soll ich sagen, also man möchte fast glauben, wenn du nochmal in der Situation wärst, hättest du den gleichen Plan, der wird immer wieder aufgehen. Gab es da mal zwischenzeitlich Unsicherheiten? Woher kam dieser starke Wille und auch dieser Plan überhaupt? Also wie war das dann zu der Zeit in der Türkei, wenn ich das richtig verstanden habe?
Ich hatte tatsächlich in der Türkei in diesen 1,5 Jahren auch viel Zeit, um über ja, meine Zukunft nachzudenken. Ich war ja dann schon über 30, so 30, 31. Und für mich war klar, dass ich im Fußball weiterarbeiten möchte. Und daher war es dann ja auch naheliegend, diese Trainerlizenzen zu machen. Dass das dann so aufgeht, da gehört dann auch viel Glück dazu. Aber für mich, wie gesagt, war es entscheidend, dass ich immer den inneren Wunsch hatte, viel im Fußball zu arbeiten. Und ich hatte das Glück dann eben dann auch vielleicht die richtigen Menschen kennenzulernen und dort auch die Chancen zu bekommen.
Danach ging es ja weiter in Köln und da hast du dann unter anderem beim ja, leider verstorbenen Christoph Daum, also jetzt verstorbenen, ich glaube 2004 ist er verstorben, konntest du dann hospitieren oder wie nennt man das damals und sozusagen den FC Köln begleiten? Wie kam das denn zustande? Also Christoph Daum ist ja mal zu der Zeit sicherlich ein sehr bekannter und erfolgreicher Trainer in der Vergangenheit, also ich glaube seit den 90er Jahren ja schon gewesen. Wie ist da der Kontakt zustande gekommen?
Also der ist nicht 2004 verstorben, du hast sie, glaube ich,
24,
versprochen.
Entschuldigung. Ja,
24,
Entschuldigung.
okay, das, ne?
Ja.
Genau. Wie kam der Kontakt? Also klar, Christoph Daum brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ist natürlich eine Trainerlegende, ein fantastischer Trainer in der Bundesliga, aber auch in internationalen Ligen gewesen. Ist ja einer der wenigen Trainer, einer der wenigen deutschen Trainer, die in 3 unterschiedlichen Ländern auch Meisterschaften gefeiert haben, also Deutschland, Österreich und in der Türkei. Für mich immer schon besonders gewesen, weil als Jugendlicher habe ich natürlich und als junger Profispieler hatte ich dann seine Auftritte, seine legendären Auftritte, unter anderem im Sportstudio, diese Begegnung mit Uli Hoeneß und Jupp Heynckes, sein mutiger und selbstbewusster Auftritt damals und auch jemand, der als Trainer des 1. FC Köln dann auch den Bayern ja die Stirn geboten hat und da auch sehr, sehr, ja, sagen wir mal, mutiges Auftreten gezeigt hat. War sehr beeindruckend für uns damals. Aber auch seine Erfolge dann in Köln, Vizemeisterschaften, in Stuttgart, Deutscher Meister und so weiter, das war für mich schon eine besondere Persönlichkeit. Der Zufall wollte es, dass ich dann im Rahmen meines Fußballlehrerlehrgangs ein Praktikum absolvieren musste. Und ich bin dann quasi auf eigenen Wunsch auch zum 1. FC Köln gegangen. Das hat dann auch geklappt. Und damaliger Trainer war halt Christoph Daum beim 1. FC Köln. Ich war quasi in den 11 Monaten, so lange dauerte da schon der Fußballlehrerlehrgang, dann immer wieder ins Praktikum beim 1. FC Köln bei Christoph Daum gewesen. Und so kam es dazu, dass man sich kennengelernt hat.
Ja gut, jetzt gehe ich mal davon aus, es gibt wahrscheinlich viele, die so einen Lehrgang oder so ein Praktikum oder Hospitanz machen, wo dann jetzt nichts Langfristiges draus entsteht, aber ihr habt euch dann im Juli 2009 entschieden, als er bei Fenerbahçe Istanbul Trainer wurde, das gemeinsam zu machen. Ne? Köln ist damals, glaube ich, also er ist mit Köln aufgestiegen und Platz 12 in der Bundesliga ist erreicht worden und dann hieß es, oder wie kann ich mir das vorstellen? Also ist er dann zu dir gekommen, hat gesagt, du, ich habe hier ein Angebot, willst du mitkommen oder machen wir das zusammen oder wie kann man sich das so vorstellen?
Es war tatsächlich so, dass ich während der Hospitation im Laufe der Saison beim 1. FC Köln schon mehr und mehr Aufträge von ihm bekommen habe und wirklich auch vielleicht anders als viele Kollegen aus dem Fußballlehrerlehrgang damals schon sehr eng am Trainerteam sein durfte und sehr eng an Christoph Daum mit ihm zusammenarbeiten durfte. Was dazu geführt hat, dass er mich natürlich dann ja schon besser kennengelernt hatte. Und ist ja dann auch sehr kurzfristig dann ja nach dem Aufstieg und dem Klassenerhalt mit dem 1. FC Köln hat er sich dann entschlossen, wieder in die Türkei zu gehen, zum zweiten Mal zu Fenerbahçe und insgesamt zum dritten Mal in die Türkei wieder. Nach Beşiktaş, Fenerbahçe dann quasi zum dritten Mal wieder in die Türkei. Und für mich war das natürlich, das hatte ich ihm auch gesagt, ein großer Wunsch, auch in seinem Trainerteam fest mitzuarbeiten. Und das hat er dann auch als sinnvoll erachtet. Und als er dann sich mit Fenerbahçe einigte, gab es dann den Anruf und das Treffen mit ihm, um dann die Zusammenarbeit zu besprechen. Und für mich war das klar, dass ich das natürlich machen wollte. Er in seiner originellen Art und Weise sagte, ja, schlafen Sie ruhig noch eine Nacht darüber. Ich so, ich brauche da nicht eine Nacht darüber zu schlafen. Nein, das möchte ich. Ich möchte, dass Sie da eine Nacht drüber schlafen und sich Gedanken machen mit Ihrer Familie. Und dann möchte ich morgen eine Antwort von Ihnen haben. Das fand ich sehr, sehr charmant. Aber für mich war es innerlich natürlich klar. Ich habe dann kaum geschlafen in der Nacht, bis ich dann wieder bei ihm vorbeigefahren bin in Köln. Und dann kam halt diese Zusammenarbeit bei Fenerbahçe.
Ja, und die war sehr, hast du schon mal ein Interview im Transfermarkt gegeben, ist schon ein bisschen her, aber da hast du es auch geschildert. Also ihr habt die Meisterschaft da ganz knapp verpasst, Vizemeister. Ich glaube, ein Tor hat gefehlt. Also wirklich im Pokalfinale gewesen. Also in Summe auch in der Europa League eine gute Rolle gespielt. Das heißt also in Summe, glaube ich, unfassbar viele Eindrücke. Du hast ja eben auch schon die Emotionalität in der Türkei beschrieben. Kennt man ja. Aus den Fernsehbildern, Übertragungen. Das kann man sich gut vorstellen. Auch wenn ich noch ganz viele Fragen dazu habe. Aber damit wir wenigstens noch ein bisschen den SC Paderborn kommen, vielleicht schilderst du mal, was war so das Prägendste, was du aus der Zeit mitgenommen hast, bevor es dann wieder in den deutschsprachigen Raum zurückging.
Ja, das Prägendste ist die Zusammenarbeit mit Christoph Daum gewesen. Diese dieser Fleiß, diese Gier nach besser werden, dieser Wunsch, jeden Tag das Maximale rauszuholen und alles dem unterzuordnen, das war schon beeindruckend. Also Christoph Daum ist nicht nur ein hervorragender Trainer gewesen, sondern auch ein wunderbarer Mensch, was viele ja gar nicht wissen können, die ihn dann nur über die Medien kennen oder aus irgendwelchen Büchern oder Interviews. Also ein sehr feinfühliger, sehr korrekter Mensch. Ich bin ihm sehr dankbar für vieles und das war schon das Prägendste, so wie man mit welcher Hingabe man dann ja Dinge angeht, mit welcher Überzeugung man auch ja junge Spieler, ältere Spieler begleitet, sie in ihrer Entwicklung unterstützt und wie loyal man dann auch diesen Menschen gegenüber ist tagtäglich. Und das natürlich eine große Anzahl. Wenn man bei Fenerbahce arbeitet, hat man es täglich mit 70, 80 Menschen zu tun, tagtäglich. Das ist nicht nur die Spielergruppe, sondern der gesamte Staff, das ganze Trainingsgelände mit der großartigen Küche und den ganzen Bediensteten da, geschweige denn von dem ganzen Präsidium, den Vorstandsleuten, die dann auch mehr oder weniger täglich da auftauchten, weil sie es natürlich auch spannend finden, das hautnah mitzuerleben. Die Emotionalität war natürlich sehr prägend in so einem ja, fantastischen Fußballland. Fenerbahçe, ich weiß gar nicht, ob das so hier so bekannt ist, hat roundabout 25 Millionen Anhänger. Das ist verrückt, das ist ein Riesenclub. Auch selbst mir war das als türkischstämmiger gar nicht so be bewusst. Und dann kommt man dahin und das ist schon faszinierend, wie die Menschen ja so begeistert von dieser Sportart und von diesem Verein sind.
Also
Und
auch ein enormer Druck, unter dem ihr da gestanden habt, wahrscheinlich, ja.
ja, absolut Druck. Aber wir hatten natürlich den großen Meister an unserer Seite, an unserer Spitze. Der hat den Druck abgefedert. Der war ja schon sehr erfahren in seiner dritten Zeit in der Türkei und nach vielen Jahren hier in der Bundesliga. Für uns war es Druck, aber er hat das dann schon großartig gemeistert, wie er dann mit den Medien, mit dem Vorstand, mit dem Präsidenten dann wusste umzugehen und uns dann immer wieder auch ja, beruhigen konnte.
Würdest du, also war das so eine Art Mentor für dich damals? Weil du, also ein Vorbild nehme ich jetzt auf jeden Fall, aber also, ich meine, so wie du das schilderst, merkt man ja, dass viele Eigenschaften wahrscheinlich, die Christoph Daum an den Tag gelegt hat, auch noch jetzt prägend sind bei der Arbeit. Da ist eigentlich die Frage habe ich mir nicht gerade selbst
Ja.
beantwortet, glaube ich. Ja.
Ja, klar, also unbedingt. Das waren ja zwei intensive Jahre mit ihm. Und ich habe sehr viel lernen dürfen, ich habe sehr viel mitgenommen. Aber nicht nur von ihm. Also ich habe auch parallel da in der Zeit beim Fußballlehrer und auch davor einen sehr guten Mentor gehabt, den Herbert Neumann, auch ein ehemaliger deutscher Nationalspieler vom 1. FC Köln, der auch eine großartige Trainerkarriere hingelegt hat, allerdings nicht in Deutschland, sondern im Ausland. Er war bei RSC Anderlecht, Vitesse Arnheim, in der Schweiz, wie gesagt, in Belgien, in Holland, in Italien sogar. Und der war auch ein wichtiger Mentor. Aber jeder Trainer, mit dem ich zusammenarbeiten durfte, war für mich immer ein Mentor, egal ob als Spieler schon oder als nachher als Co-Trainer oder Trainerkollege. Wolfgang Frank möchte ich hier erwähnen, Wolfgang Gerhardt, tolle Menschen, Joachim Hopp, Bernhard Dietz, das sind tolle, tolle Persönlichkeiten, von denen man immer nur lernen konnte.
Danach bist du quasi dann zu Sturm Graz gegangen, da dann allerdings, wenn ich das richtig, eher mehr in so einer Geschäftsführungssportrolle. Also kam dann, also war das, also hattest du vorher so den klaren Plan Trainer, weil du hast ja auch die Lizenzen gemacht und wie kam das dann zu dem Wechsel mit dem Geschäftsführer, also eher in die Richtung zu gehen?
Genau, in Graz habe ich ja als Co-Trainer angefangen.
Ja.
Und Co-Trainer von Peter Hüballer. Und kurz nach unserer Unterschrift brach uns unser damaliger Geschäftsführer Sport weg, aus
Ah,
gesundheitlichen
okay.
Gründen. Der war weg. Der war dann irgendwie nicht mehr da und musste aufhören eine Zeit lang. Und sodass wir dann quasi, also der Geschäftsführer Finanzen, der jetzt nicht aus dem Fußball kam, Peter Hüballer und ich, dann die ganzen Transfers noch tätigen mussten. Da war noch ordentlich zu tun. vor der Vorbereitung und vor allem auch während der Vorbereitung. Ich hatte ja schon meine Vereinsarbeit so in Wuppertal geschildert, wo ich sehr viel auf Management-Ebene mitarbeiten durfte. Dann die Zeit mit Christoph Daum, da warst du auch immer wieder in diesen Transfers mit verwickelt. Das ist in der Türkei dann auch sehr bei dem Profitrainer auch gelagert. So hatte ich eine gewisse Erfahrung mitgebracht und habe mich da stark eingebracht in diese Aufgaben bei Sturm Graz nach der Krankheit unseres damaligen Geschäftsführers Sport. Und so kam es dann im Laufe der Zeit dazu, dass ich dann auch vom Präsidenten und vom Aufsichtsrat gefragt wurde, ob ich mir diese Rolle vorstellen kann. Und so kam es quasi dazu, dass ich dann vom Co-Trainer zum Geschäftsführer Sport befördert wurde.
Interessant ist es so ein bisschen, vielleicht, wir hatten ja auch Ralf Kettemann in dieser Saison im Interview dabei, als er in Ilzhofen war, glaube ich, hat er ja auch eine Rolle eingenommen, die weit mehr als das Traineramt gewesen ist. Also insofern interessante Parallele. Da ich fürchte, dass wir von der Zeit her auf den SCP nicht mehr zu sprechen kommen, würde ich gerne, müssen wir wahrscheinlich nochmal eine zweite Folge machen, sonst kriegen wir nicht alles unter, was ich hier stehen habe. Aber dann macht es vielleicht Sinn, die Folge mit der Zeit, die du dann noch beim FC Arsenal verbracht hast, zu Ende, sodass wir quasi jetzt in dieser Stunde alles, sage ich mal, besprochen haben bis zum SCP und dann machen wir nochmal eine zweite Folge, wenn unsere Kalender das zulassen. Genau, du bist dann als Scout, also steht zumindest im Netz, beim FC Arsenal tätig gewesen, also von dieser eher Richtung Geschäftsführung Sport gewechselten Rolle bei Sturm Graz, dann wie kommt man dann zum FC Arsenal, also wie ist das vonstatten gegangen?
Ja, meistens geht sowas entweder durch Eigeninitiative, Bewerbung oder durch das Netzwerk, so wie es halt oftmals im Fußball ist. Ich habe mich dann ja hier mit der Familie dann hier in Ostwestfalen wieder niedergelassen und da gab es eine Selbstständigkeit hier mit meiner Frau in Detmold, auch eine wunderbare Erfahrung, so eine Bäckerei, Café
Ach krass.
und parallel dazu hatte ich immer natürlich den Draht zum Fußball, zu meinem Netzwerk. Und einer meiner ehemaligen Co-Trainer aus der holländischen Zeit war damals der Sportdirektor im Nachwuchs von FC Arsenal. Und das ist der Andrés Jonker, der auch Co-Trainer bei Bayern München und Cheftrainer bei Wolfsburg war und auch sehr viel erlebt hat bei Barcelona und der holländischen Nationalmannschaft. Mit dem war ich immer wieder in Kontakt und der rief dann auch an und der suchte einen Scout für den FC Arsenal. Die haben sehr viele Scouts und der suchte einen Scout für den westdeutschen Bereich verbunden mit Holland, Belgien, Luxemburg. Und das konnte ich halt ja, mir sehr gut vorstellen, weil es eine ganz spannende Geschichte war, für so einen Club in enger Verbindung mit dem Andries damals zu arbeiten. Das habe ich dann 3 Jahre lang gemacht und ja, auch eine sehr, sehr wunderschöne und wertvolle Zeit.
Wenn ich das mal zusammenfasse, ist ja wirklich, also ist ein super Cliffhanger. Erfahrener Co-Trainer bist du sozusagen, hast internationale Fußballerfahrung gehabt. Ja, du mit Christoph Daum und, glaube ich, viele Impulse bekommen aus verschiedensten, also er wird ja auch viel über alte Zeiten erzählt haben, ne? Also die Trainerrolle quasi schon miterlebt, Geschäftsführer Sport mal ebenso übernommen und bei Arsenal auch noch in das Scouting involviert gewesen. Also die spannendste Frage, die man wirklich stellen kann, ist, wie kommt das dann alles beim SC Paderborn 2017 zusammen? Vielleicht enden wir mit der Frage, als letzten Cliffhanger, wer hat dann angerufen? Wie kam es? Hat Markus Kröschel, hat der angerufen und gesagt, ich habe gehört, ich kenne dich, Netzwerk, willst du bei uns einsteigen oder wie war das?
Ja, der erste Anruf kam von Christoph Müller, unserem NLZ-Leiter. Und die hatten in Paderborn dann mitbekommen, dass ich hier in der Region lebe. Und gesucht wurde halt ja, ein Sportdirektor oder ein sportlicher Leiter für das NLZ. Und so kam es dann zum Treffen mit Christoph und mit Markus Krösche. Und genau, so fing es halt an.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Break, finden nochmal einen neuen Termin. Ayhan, vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich habe es mir schon gedacht bei der Vorbereitung, dass es zeitlich knapp wird, aber sehr, sehr spannend. Und genau, wir finden nochmal einen Termin, machen nochmal weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und an alle anderen, genießt dann die Sommerpause. Wir kommen mit weiteren Folgen. Ja, macht es gut. Bis dann.